Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Julia Fichtel und Esther Distelmann im Gespräch mit den Machern der Münchner Subkultur. Einmal im Monat sprechen sie über Laster, das Sein und die Zukunft. Und warum man halt so ist, wie man ist. Klick nahaufnahme.feuerwerk.de.
Willkommen zur 14. Ausgabe der Nahaufnahme. Mein Name ist Julia Fichtel. Ich arbeite hier im Feuerwerk in der Fachstelle Pop.
Und mein Name ist Esther Distelmann. Ich bin die Chefredakteurin von Radio Feuerwerk.
Ich stelle ja wie immer unseren heutigen Gast vor.
Und auf den freuen wir uns ganz besonders.
Ja, du schon seit Anfang an, gell? Seit wir die Nahaufnahme angefangen haben. Sein Name ist David Mayonga, a.k.a. Roger Reckless, Jahrgang 82. Er ist aufgewachsen in Marktschwaben, hat in seiner Jugend das DJing und Scratchen für sich entdeckt und nicht zuletzt auch das Rappen. Und darauf folgt jetzt eine atemberaubende Anzahl an Projekten, unter anderem mit Bushy Sun, Main Concept, überhaupt ganz vieles in Zusammenhang mit dem Hip-Hop-Label 58 Beats. Er war auf Freestyle-Tour mit Samy Deluxe und Tribes of Jizzo. Er ist immer wieder mit Moop Mama unterwegs, hat Projekte mit Echo Fresh, Chefcat, Megalo und so weiter gemacht und ist Teil der Bavarian Squad Gang, alles bayerische Rapper, die auch auf bayerisch rappen.
Genau.
Und natürlich auch gern zusammen mal auftreten. Und er hat sein eigenes Projekt, wie ich schon erwähnt habe, Roger Reckless, gerade mit einem neuen Album über die Natur der Dinge.
Ein sehr schöner Titel, wie ich finde.
Ja. Genau, und interessant finde ich aber auch, dass er nicht nur in Anführungsstrichen mit Hip-Hop in Verbindung gebracht werden kann. Nein, er hat auch Bass in einer Metal-Band gespielt und ist Sänger der Hardcore-Punk-Crossover-Band Gewalt.
Wahrscheinlich haben jetzt voll viele schon abgeschaltet.
Nee, nee.
Was ist das für ein Team?
Der Typ ist wahnsinnig. Jetzt kommt es nämlich, er spielt auch noch in einer Jazzband. Da musst du jetzt noch mal Namen sagen.
Ja, Max Merzini ist der Saxophonist und die Band ist Wahnsinn.
Genau, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Bereich. Nebenbei ist er nämlich studierter Pädagoge, hat auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet. Er ist Moderator, unter anderem bei Puls und Bayern 3. Und er ist Autor. Sein Buch »Ein Neger darf nicht neben mir sitzen, eine deutsche Geschichte« ist im März erschienen, im März 2019. Und ja, also wie man sieht, ist eine ganze Menge an Projekten. Ich kriege da gleich so einen Schweiß auf der Stirn, so einen Angst-, Stress-Schweiß. Ich weiß nicht, wie geht's dir, David? Schön, dass du da bist.
Freut mich auch voll, da zu sein. Und es ist auch echt krass, so das alles so zu hören, weil ich mir ja auch dann denke, so, ich mache halt die Dinge, die mich interessieren. Und dann merkt man aber, das ist echt viel. Das ist wirklich viel. Und ich bin nicht der Beste im Zeitmanagement. Also das muss ich schon mal vorschießen, weil mich hat schon mal jemand gefragt, so, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Und ich sag dann, ich krieg's gar nicht unter einen Hut. Ich mach einfach. Und deswegen geht's mir aber gut, weil immer, wenn ich Dinge machen kann, dann bin ich froh und glücklich, weil solange ich was machen kann, mache ich was.
Also du verfolgst jetzt nicht den großen Plan.
Überhaupt nicht. Also im Gegenteil. Also es gibt ja Leute, die, wenn sie eine Sache anfangen und merken, dass sie ein gewisses Talent haben oder eine Liebe und Enthusiasmus für das, dann verfolgen sie das weiter bis zu einem Punkt, wo sie sagen, ich habe es jetzt gemeistert so. Und ich habe gemerkt, dass funktioniert das nicht, weil sobald ich das Gefühl habe, ich habe eine Sache so unter Kontrolle, egal ob es jetzt um Scratchen geht oder um Gitarre spielen oder Bass spielen oder was auch immer, so unter Kontrolle, dass ich sie nutzen kann für die Dinge, die ich tun möchte, dann reicht mir das schon. Und wenn ich mich dann weiter damit beschäftige, dann am Wegesrand sind die ganze Zeit neue tolle Dinge, die ich ja auch noch tun könnte und probieren könnte. So. Und ich bin einmal auf diesem Planet so. Und das ist gar nicht so viel Zeit, die man hat. Und da will ich lieber ganz viele Sachen probieren, lieber ein Stümper in vielen Disziplinen als ein Meister in einer. Ist so bei mir echt das Ding.
Das verstehe ich total gut. Also weil es ist ja auch irgendwie am Ende... Eine Sache kann sich ja auch leichter auslutschen, wenn man keine Nebenspielplätze hat irgendwie. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass man eben auch länger dann bei einer Sache bleiben kann, wenn man noch ein paar andere Sachen dabei hat.
Ja. Und das Spannende ist, finde ich, wie sich die Dinge weiterentwickeln. So. Also ich habe ja eben mit Scratchen und diese ganze Hip-Hop-Ding, das war ja so der Beginn irgendwie von allem. Und darüber habe ich dann eine Gitarre mir ausgeliehen von einem Kumpel und angefangen für Beats Gitarre zu spielen. Aber ich konnte gar nicht Gitarre spielen. Also klang Beats echt richtig wack. So. Aber das war allein so dieser Punkt, dass ich mir das selber nehme, weil es mich interessiert. Und ich hatte als Kind schon, weil ich halt Gitarrenmusik und Rap war für mich immer gleich. Also ob jetzt Punker, das sind Jugendliche und junge Erwachsene, die wütend waren aufs Establishment und die dann Musik gemacht haben, um der Wut irgendwie Ausdruck zu verleihen. Und es war bei Rap genau dasselbe. Und weil ich so ein textaffiner Mensch war, gab es für mich keine Genregrenze zwischen Hip-Hop und Punk. Weil das war dasselbe Ding.
War ja auch eine Zeit lang relativ ähnlich, also auch von den Styles, denen man sich bedient hat. Und das hat ja auch, also es gab ja auch eine ähnliche Wurzel.
Absolut, absolut. Und das Krasse war auch, dass in der Zeit, wo ich groß geworden bin, das Skateboardfahren so das vereinnahmende und verbindende Glied war, weil in den Skateboard-Videos war immer Punk-Rap.
Genau,
Punk-Rap.
Tony Hawk, genau. Soundtracks und
genau.
beides.
Genau. Und das fand ich ganz cool. Und früher in McTrum, da durfte ich nicht Gitarre lernen. Ich wollte immer E-Gitarre spielen. Und dann hat der Musiklehrer gesagt, wenn du E-Gitarre spielen magst, dann musst du erst einmal 2 Jahre klassische Gitarre lernen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, genau. Und ich so, das will ich aber nicht. Ich will E-Gitarre, ich will AC/DC und so. Und der so, na, das geht nicht. Also wirklich so, als ob das kann man nicht machen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nicht.
Ja.
Dann lerne ich mir das selber.
Genau, aber erst Jahre später. Und jetzt, ohne Schmarrn, so ab und zu gibt's Tage, gerade wenn ich mit der Jazzband unterwegs bin und da sind teilweise halt wechselnde Musiker dabei, mit denen wir halt so im Kosmos sind. Und die sind immer vom Niveau her unfassbar. Also wirklich, das ist so top of the line einfach. Ich habe mit Leuten gespielt, die schon mit Chaka Khan und mit den ganzen alten Soul-Legenden gezockt haben. Und ich stehe neben denen und bin so, wow. Und die haben in einer Welt gelebt, wo das nicht so war. Die haben in einer Welt gelebt, wo denen gesagt wurde, was willst denn du spielen? Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das halt so. Und so sind auch jetzt diese ganzen Lehrer. Und deswegen bin ich heute ab und zu immer mal wieder, also random untertags manchmal sauer auf diesen Musiklehrer in Max Schwaben, weil ich mir denke, so, hättest du das nicht gesagt, dann wäre ich heute vielleicht ein Gitarrist.
Naja, jetzt haben wir dich ja als Bassisten und Rapper und alles
genau.
mögliche, als
Vielleicht
Autor.
Ist auch gar nicht so schlecht.
Genau, also es sind auch andere zahlreiche Talente von dir zu Trage gekommen. Weil du schon öfter jetzt auch Marc Schwaben angesprochen hast und weil wir in unserer Mai-Ausgabe sind. Ich komme aus Hintbeerding.
Ich aus Dalfingen.
Und wie stehst denn du zu Freinacht?
Ja, also...
Hast du gemacht?
Also bei uns war Freinacht gar nicht so das große Ding. Mhm. Ab und zu haben wir eigentlich die ganze Zeit immer so Schmarrn gemacht. Also das hat sich dann
jeden Tag 365 Tage im Jahr.
Naja, nicht 365, aber schon ein paar Tage. Also bei uns waren die großen Geschichten waren so Dornen von den Zweigen abzuknipsen und dann zu klingeln, dann den Dorn reinstecken und dann den Dorn abbrechen, dass die Klingel immer weiter klingelt. Solche waren wir.
Boah, das ist voll gut.
Es ist gut.
Wir waren eher so Garagentür hängen, wie heißt Gartentür.
Okay.
Und so.
Also das war uns zu anstrengend. Weil wir haben nämlich dann immer uns versteckt und die Reaktionen angeschaut. So. Und das habe ich, da bin ich einmal wegen Aufzugs hinter Erding, da waren wir dann bei Wartenberg irgendwo in der Nähe, in so einem ganz kleinen Vorort, so wo wirklich nur so ein paar, ich glaube nicht mal 100 Leute waren. Und da habe ich gesagt zu meinen zwei Freunden, hey, wir machen das immer so, das wird voll lustig, so das machen wir auch. Und dann haben wir das gemacht und haben uns im Maisfeld versteckt und schauen also auf die Tür. Und die drehen voll durch. Und der sagt so, Maria, hol mein Qua, die Sau plaudern. Und wir sitzen in diesem Maisfeld so, oh fuck. Das war Spaßexport hat nicht funktioniert aufs Land so. Habt ihr mal Hundehaufen angezündet und vor die Tür gelegt?
Der hat Polsketch, der klassische.
Ja, wir haben das nämlich, also das war auch bei uns so rumgewabert, aber keiner von uns hat es jemals gemacht irgendwie. Aber wir wollten es alle immer mal machen, deswegen dachte ich, vielleicht hat irgendjemand anders das mal selber auch gemacht. Aber,
nee.
Okay.
Ja gut, lass uns sprechen. Wir haben ja hier immer so drei Zettel, also drei Rubriken vor uns stehen, drei Kästchen, auf denen drei Sachen stehen. Da steht einmal Zeit drauf, einmal Laster drauf und einmal Sein. Und du sollst aus allen drei Kästelchen, wo wir extra Zettel für dich angefertigt haben, etwas ziehen, sodass wir mal schauen,
über was wir denn
so, wo es hingehen wird.
Soll ich jetzt quasi einen erstmal ziehen?
Genau.
Oder schon?
Okay. Ja.
Dann.
Und wo fängst du an?
Da bin ich jetzt auch. Das frage ich mich auch gerade. Wo fange ich an? Ich glaube, gleich steigen gleich bei Laster ein.
Ah, der Klassiker.
Hass. Oh. Hass ist ein großes Wort, sage ich immer.
Voll. Also ich habe, als die Julia es aufgeschrieben hat, habe ich gesagt, boah, da muss ich richtig mal in mich gehen, ob ich überhaupt jemanden hasse, weil das ist eine Emotion, die ich so ungesund finde. Wie steht ihr dazu?
Also ich persönlich, ich finde, deswegen sage ich, das ist ein großes Wort, weil man ist schnell dabei, dass man sagt, boah, ich hasse das. Und ich finde, ich kann auch leichter Dinge oder Handlungen von Leuten hassen, aber Personen zu hassen, das fällt mir schwer, weil wenn ich das wirklich tun würde, so, ich finde, Hass nimmt Menschen mit. So, der Hass macht dich blind und Hass macht dich super unfähig. Und ich hasse das. Und das meine ich wirklich so, weil der Zustand von Unfähigkeit, sich zu verhalten, wie man sich verhalten will, das ist genau das, was in der Wut passiert, und es passiert auch in der Angst. Und dieser Zustand, finde ich, der drückt genau Hass aus. Wenn du in diesem Zustand der Machtlosigkeit bist, weil du hasst und irgendwie Hass auf jemanden empfindest, so, dann fühlst du dich noch unfähiger, irgendwas dran zu ändern, und dann hast du noch mehr. Und dann steckst du da selber in so einem kleinen Teufelskreis fest. Und deswegen versuche ich, mich davon so fern wie möglich zu halten. Aber es gibt so viel, also wie gesagt, Zustände oder Verhältnisse, wo ich tatsächlich, nee, nicht Hass empfinde, aber unfassbare Wut. So, wenn Menschen unempathisch sind und dann denken, sie können von ihrer Warte aus über die Lebensqualität von anderen entscheiden. Wenn Leute irgendwo in ihrem Wohnzimmer sitzen und dann sagen, wie denn mit den Flüchtlingen umgegangen werden soll, weil so, die kommen ja nur her und wollen ja nur bla bla bla, alles diese nicht mal Halbwahrheiten, sondern einfach diese emotionalen
Kategorien, an die man schieben kann.
Genau, und da bin ich wirklich unglaublich wütend auf diese Haltung. So, ich würde auch nicht sagen, dass ich diese Menschen hasse, so, nee, sondern diese Haltung. Ich habe, muss ich jetzt auch überlegen, ich glaube, ich habe in meinem Leben, boah, habe ich schon mal jemanden getroffen, den ich wirklich, ja, nee. Ja, es ist ohne Spaß, es ist wirklich sehr, sehr schwer, aber da ist es auch nicht der Mensch, sondern eher die Aktion. Ich hab mich getroffen mit einem AfD-Vertreter, der Homid Mebrato heißt er, ja. Ein äthiopischer, also hat eine äthiopische Flüchtlingsgeschichte und ist bei denen jetzt im Vorstand und aktiv.
Wirkt, gar nicht so selten.
Genau, und es wirkt weird, aber es ist überhaupt nicht weird, weil in meinen Augen so Dummheit kennt keine Hautfarbe und Hass, Idiotie und alles auch nicht. Dann sitzt er also da und wir haben so ein Gespräch gehabt für eine Sendung ursprünglich hätte das mal Dreisat sein sollen, dann ist es bei ZDF gelandet, ob es Alltagsrassismus gibt oder nicht. Und wenn wir ehrlich sind, wir brauchen einfach nur die Zahlen anschauen, so, es gibt Alltagsrassismus, sei es jetzt im Racial Profiling bei der Polizei, sei es jetzt in der Art und Weise, Wohnungen zu finden, es gibt Zahlen, die das belegen. Ja. Und ich hatte mir vor dem Gespräch gedacht, hey, ich werde jetzt nicht kommen und irgendwelche Zahlen da auftischen, weil das machen die auch.
Ja.
Ich möchte lieber das Argument, das er bringt, dekonstruieren und darauf hinweisen, wo die Fehler liegen, damit Menschen auch sehen, wie diese Leute argumentieren. Und dachte, ich bin voll gut vorbereitet. Ich setze mich hin, wir wechseln, glaube ich, zwei oder drei Sätze, und dann kam bei ihm schon, dass es gibt gute und schlechte Kulturen. Und die westliche Kultur, das ist eine gute Kultur. Es ist die beste Kultur. Und dann habe ich gemerkt, wie ich krass sauer werde. Wie ich sage, du bist einfach ein Rassist. Und ich wollte so ruhig bleiben. Und es hat nicht geklappt. Und der hat es, der weiß das ja. Der weiß ganz genau, welche Knöpfe er drücken muss, weil er kennt es.
Ja.
Und ich habe auch gesagt zu ihm so, du weißt, wie das ist, wenn man beleidigt wird auf rassistische Weise.
Ja.
Du kannst mir gerne sagen, dass dich das nicht berührt, aber sag mir nicht, dass du es nicht erlebt hast. So. Und der hat es so immer versucht abzubrushen, dass ich immer wütender geworden bin, weil ich mir gesagt habe, so, hey, mich verletzt es so sehr. Da draußen sind Leute, die die ganze Zeit, wenn ich ihnen meine Verletzungen schilder, das marginalisieren und mir sagen wollen, ich soll mich nicht so aufführen und Neger ist ein ganz normales Wort und überhaupt, Rassismus ist hier gar kein Problem. Ich soll mal froh sein, dass ich überhaupt in Deutschland lebe und nicht irgendwo anders so. Und da sitzt dieser Typ mir gegenüber und gibt allen diesen Leuten Futter. Damit die sagen können, ja, aber ich habe einen gesehen und der sagt es auch. Und da bin ich so krass sauer geworden. Und da habe ich, also da würde ich sagen, habe ich fast Hass auf die Person empfunden. Und gleichzeitig hat er mir unglaublich leid getan, weil ich mir gedacht habe, so, was muss bei dir passiert sein, dass du dich entschlossen hast, so damit umzugehen? Weil ich denke, das ist ein Mechanismus von diesen Menschen gewesen, um mit der Ablehnung klarzukommen.
Ja.
Dass er sich sagt, auch dass er sich so groß hinstellt und sagt, ich gehöre auch zu denen, die alle anderen haben ein Problem mit den Rechten, aber ich habe kein Problem mit ihnen. So.
Nee, weil ich habe verstanden, was nämlich eigentlich ihre Botschaft ist.
Genau.
Und das ist ja auch, ich kann mir auch vorstellen, wenn man einfach sehr lange Ausgrenzungserfahrungen gesammelt hat, ist es irgendwann einfach schön, irgendeiner Gruppe zuzugehören. Und dann ist es fast schon wieder egal, welche Gruppe es ist.
Also das Gefühl hatte ich eben auch. Und dass er das dann eben so versucht hat zu untermauern mit irgendwelchen wild umhergeworfenen Zahlen und crazy Fakten, die keine waren, so, das hat mir, das hat tatsächlich ein bisschen das Hassgefühl in mir angekitzelt.
Ja, das kenne ich auch. Ich war eine Zeit lang immer montags auf dieser Gegendemo zu der Pegida-Demo. Mhm. Das habe ich aber irgendwann aufgehört, weil ich eben immer so hasserfüllt war, wenn ich da wieder gegangen bin. Weil ich war immer dann eher halt so weiter vorne und habe quasi gedacht, ich stelle mich einfach denen. Und man ist auch ein bisschen ins Gespräch gekommen. Aber dadurch, dass ich ja wirklich blaue Augen, blond und so profiling-mäßig absolute Haken dahinter, ich werde nie irgendwie was Böses tun, sein wird, war das immer
Mut
so
vermeint.
Ja, vermeintlich. War es immer so, dass ich das Gefühl hatte, die haben mich so als so, also so unterschätzt quasi in jeder Hinsicht und haben mir irgendwie was rübergeschickt, dass mir so eine Wut dann zurück, also aus mir rauskam, so eine Wut, dass ich irgendwie gedacht habe, nee, wenn ich nur dran denke, wäre ich schon wieder so hasserfüllt, weil man so machtlos ist und so, ja, die wissen genau, was sie sagen sollen, wie du eben auch sagst.
Also ich habe das Gefühl, das ist auch ein Stilmittel, weil es ist sehr viel einfacher. Also jemanden wütend zu machen, dann kommt ja Wut zurück. Mhm. Und sich davon abzugrenzen, ist ja wieder leichter, als wenn ich mich in einem Gespräch einfach mal wirklich drauf eingelassen hätte. Das heißt, ich hau lieber harte Vokabeln um mich rum, trigger ganz schnell deine Wut, sodass ich mich ja nicht in der Sachebene mit dir auseinandersetzen muss, nur in der Schreiebene, wo eh dann keiner mehr oder wo dann eh nur noch diese Schlagworte fallen, die im Zweifelsfall noch mehr Zorn.
Voll. Und wenn man das steuert, genau wie du sagst, wenn man diese Emotionen steuert, wenn man selber der Herausforderer ist, kann man sich immer viel leichter hinstellen als schau doch, wie ich sag, die anderen
da reagiert er wieder jetzt so, diese Linken.
Ja, genau, links-grün versichte. So, und das ist echt, also das war da auch so, dass ich wollte viel ruhiger bleiben und ich habe Gott sei Dank, also ich bin schon auch, also ich habe ihn nicht gehauen. So, ich bin ja Pazifist auch irgendwie. aber mir haben ganz viele Leute geschrieben, also vom ISD, also einfach andere Rapper mit afrikanischen Wurzeln, die alle gesagt haben, so hey, Respekt, dass du so ruhig geblieben bist. So, das ist nicht einfach. Und das ist ja genau das Ding. Genau wie du sagst, die wollen das rauskitzeln aus den Leuten, damit sie sich nicht auf der Sachebene unterhalten müssen. Und das müssen immer mehr Leute sehen.
Ja, und da habe ich auch das Gefühl, dass also wir, so wie du ja gerade schon gesagt hast, vom Profiling weiß und blauäugig, da auch ganz, ganz viel Arbeit noch leisten müssen unter uns Weißen, weil tatsächlich dieses Bewusstsein dafür, dass man immer noch nach Wurzeln fragt, kommt ja eher daher, dass man einfach es gewohnt ist, okay, das Gegenüber ist weiß.
Ja.
Und das kann ja auch lange so gewesen sein, aber man muss halt mit einer Entwicklung mitgehen und in manchen Ländern hat sich das schon früher, ich finde es sehr schön, dass sich die Welt einfach durchmischt und so ist es ja auch. Und dass man eben auch mal ein bisschen abrückt von dieser weißen Brille, die auf diese Welt schaut und die richtige Ansicht hat, vermeintlich. Wenn man sich damit, also mit strukturellem Rassismus beschäftigt, ist das ja, also wir Weißen reisen um die Welt und nehmen uns alles, was wir so finden. Also ich sag jetzt wir, weil ich weiß bin, obwohl ich das eigentlich überhaupt, da muss man auch mal drüber nachdenken, ob ich das eigentlich dann als wir sagen möchte. Also dass Weiße sehr lange durch die Welt gereist sind und sich Dinge angeeignet haben und endlich fliegt es einmal um die Ohren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist viel zu lange schon so gewesen, dass das selbstverständlich war. Also die Menschen, die Weißen haben gefühlt so eine Selbstbewusstsein aus dieser langen, langen Phase, in der das erfolgreich war. Es ist einfach immer noch schwer für die meisten anzuerkennen, dass das falsch war und dass da einiges jetzt noch aufgearbeitet werden muss und dass da natürlich auch dann eben so eine Brille einfach mal abgesetzt werden muss.
Ja, total.
Man sich einfach auch mal eine andere aussetzen muss.
Ja, vor allem die Brille verzerrt den Blickwinkel auf die Realität. So, also die Leute, die fangen ja dann auch an zu argumentieren, dass es uns hier ja so gut geht und anderen Ländern ja so schlecht und die wollen ja nur hierher, weil wir das hier so gut gemacht haben.
Ja.
Wo ich sage, unser erstens mal, dass wir hier geboren sind, ist Zufall.
Glück.
Genau, da hat keiner was dafür getan. So. Und der Reichtum, den wir hier haben, der ist gebaut auf dem Rücken und den Schultern von ganz vielen leidenden Menschen auf der südlichen Erdhalbkugel. So.
Genau.
Und das darf man nicht vergessen. Und wenn, genau wie du sagst, so die Welt verändert sich. Und manche Leute haben, die möchten diese Veränderung nicht mitgehen, wie es halt immer ist bei Veränderungen. So, wenn, als das Telefon kam, haben die Leute gesagt, ja, niemals werde ich mit diesem Gerät telefonieren. Als Autos kamen, da setze ich mich nicht rein. Flugzeuge, nee, da mache ich nicht mit. Klimawandel, ach, den gibt's doch gar nicht. Aber man muss damit umgehen. Es sind Neuerungen und ich glaube, dass diese Vermischung der Welt und dass Leute migrieren und sich ihr Recht auf Migration einfach nehmen, weil ihr Pass es ihnen nicht erlaubt. Das ist ja der einzige Unterschied. Uns, die wir hier geboren sind und einen deutschen Pass haben, so auch wenn wir nicht mal deutsch ausschauen, wir haben das Privileg mit diesem Pass, um die Welt reisen zu können. So. Andere Leute, die werden wegen ihrem Pass an dieser Freiheit, sich zu bewegen, gehindert.
Ja.
Und die nehmen sich das dann einfach. Da kann man sagen, ja, aber das ist doch nicht, also, ne, nicht ordentlich. Ja, genau, unverschämt. Oder auch einfach so quasi, wieso halten die sich nicht an die Regeln? Und da sage ich, ey, wenn dein Leben in der Perspektivlosigkeit oder vielleicht sogar im Kriegsgebiet ist oder einfach in einem Gebiet, das sich dahin entwickelt, dass du nichts aufbauen kannst, dann warum nicht Regeln brechen, um zu leben? So, oder um besser zu leben.
Die Deutschen damals nach Amerika ausgewandert, weil man Hungersnöte hier in Europa hatte und dann wollte man hingehen, wo es vielleicht besser ist.
Ja.
Das, was ich auch ganz krass daran finde und was mich auch sehr beschäftigt, ist immer halt einfach dieses, also die meisten Menschen haben einen Migrationshintergrund. Die meisten Menschen sind keine, wie dieses schreckliche Wort Biodeutsch, weil ich meine, die meisten, wenn man ein bisschen sich mit seinen Stammbüchern beschäftigt, finden heraus, dass sie jetzt nicht in Erding und um Erding die letzten 20 Generationen geboren sind, sondern also bei mir, der Vater ist halt ein Norddeutscher, die Mutter ist Holländerin, dann kommt wieder der, so, aber ich habe nie ein Problem gehabt, weil ich halt weiß bin. Und das ist etwas, was mich schon immer beschäftigt hat und glaube ich auch tatsächlich, obwohl ich eben weiß war, mich so früh zum Hip-Hop gebracht hat, weil ich irgendwie diese Wut nachvollziehen konnte, obwohl ich es selbst nicht erfahren habe.
Ich finde auch gar nicht, dass man Sachen selbst erfahren haben muss, um empathisch zu sein. So. Also ich finde, das zeichnet dich als sensiblen Menschen aus und das finde ich total. Sensibilität ist was Wunderschönes so. Und was ich finde, was total wichtig ist, gerade wenn die Welt sich weiterentwickelt. So. Und ich finde es cool, dass du dann auch zum Hip-Hop gekommen bist. Bei mir war es genauso. Ich habe viel Ablehnung erfahren und hatte um mich rum nichts, was in irgendeiner Weise das wiedergespiegelt hätte, was ich durchlebt habe.
Ja.
Das heißt, ich habe meine alleinerziehende Mutter, die weiß war, ich als einziger dunkelhäutiger Junge im Ort, im Fernsehen, in Katalogen, es gibt nichts, was das widerspiegelt. Es gab keine alleinerziehenden Mütter. Es gab immer diese Familienserien. Es gab, wenn Schwarze im Fernsehen waren, dann waren sie entweder die Bösen
oder die Deppen.
Genau, oder die lustigen Deppen. Oder sie sind als erstes gestorben im Horrorfilm.
Ja.
So. Das waren die Dinger. Und auf einmal kommt Rapmusik und spricht über all das, was ich so erlebe und sagt so Empowerment für Frauen, Black Empowerment und die sprechen über das Leben im Apartmenthaus und was da alles so passiert und wie unterschiedlich das ist. Und ich war so, krass, da ist diese Welt, die viel näher an mir dran ist, als alles andere, was um mich rum ist. Und das war, da bin ich Hip-Hop bis heute dankbar, weil dieses, was du auch vorher gesagt hast, wie die Leute auf die Welt schauen, man muss sich das wirklich gewahr werden, dass dieses Gefühl, dass die weißen Menschen oder die hellhäutigen Menschen in irgendeiner Weise nicht in der Übermacht sind, aber so überrepräsentiert sind auch.
Ja, das sowieso.
Das ist ja auch eine gemachte Sache. Also als ich musste zum Beispiel im Kindergarten, glaube ich, weiß nicht mehr, ob es Vorschule, Kindergarten oder erste Klasse war, da mussten wir eine Collage machen aus einem Katalogen halt und sollten unsere Familie da rausschneiden. Mhm. Keiner der Lehrer hat dran gedacht, dass das für mich gar nicht geht. So. Also was habe ich gemacht? Ich habe dasselbe gemacht, was alle anderen Kids gemacht haben. Ich habe einen weißen Vater ausgeschnitten, ich habe eine weiße Mutter ausgeschnitten und ein weißes Kind. Und dann, weil es eh schon wurscht war, habe ich noch einen Hund dazu geschnitten, weil ich wollte immer einen haben, aber wir hatten keinen. Und wenn wir eh schon so auf...
Wenn wir schon so skurril...
Ja, so dann so. Und ich habe diese Collage habe ich wieder gefunden, während ich das Buch geschrieben habe.
Mhm.
Und das war so krass, das zu sehen, da war ich fast dann zum Heulen, weil ich weiß genau noch, wie sich das angefühlt hat.
Ja.
Wenn du sitzt da und du lebst ja nur dein Leben, so du lebst einfach dein Leben und du merkst, es ist nichts um dich rum, muss ich natürlich auch sagen, ich bin in Marktschwaben groß geworden, das wäre vielleicht in der Stadt, wäre das vielleicht anders gewesen, ich kann nur da für mich sprechen. Nichts um mich rum gibt mir die Chance, so zu sein wie ich und mich repräsentiert zu sehen in irgendwas anderem. Bis Hip-Hop kam. Auf einmal konnte ich scratchen und Leute hören zu. Auf einmal konnte ich malen und Leute schauen hin. Und ich konnte breaken und Leute haben gesagt, okay, lass das mit dem Breaken. Ja, genau. Und das war einfach, das war echt krass. Also hätte ich das nicht gehabt, hätte ich bestimmt auch hier, wenn wir noch bei dem Laster bleiben, hätte ich bestimmt mehr Hass entwickelt auf dieses Ganze, was um mich rum war. Weil dieser kleine Junge, der niemandem was getan hat, so, also niemandem was Schlimmes außer Klingelstreichen machen. So.
Ja, völlig normal.
Genau. Der findet irgendwie den Weg nicht so. Oder fand den Weg nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch schon ein bisschen einfacher. Aber
wollte ich gerade fragen, ja, wie ist es jetzt? Also wenn du jetzt glaubst, wenn du jetzt in Marktschwaben aufwachsen würdest?
Dann wäre es auf jeden Fall, wär ein Punkt einfacher, nämlich es gibt mehr Leute, die so aussähen wie ich.
Ja.
Es hat sich viel mehr durchgemischt. Und das verändert zwar nicht die Ablehnung von Leuten, aber es verändert die eigene Art, mit der Identität umzugehen. Also das, glaube ich, ist anders.
Ich erinnere mich, dass meine Eltern sind eher Weltbürger, würde ich mal sagen. Und die hatten halt einen sehr guten Freund, der eben schwarz war, aus New York, Musicalsänger. Und der kam dann immer in diese bayerische Provinz. Und irgendwann zog er dann auch mal nach München, weil in den 80er Jahren war das eigentlich eine ganz spannende Phase. Ja. Und er hat aber gesagt, dass, also das war eine krasse Zeit, weil man sich als Schwarze tatsächlich auf der Straße noch gegrüßt hat. Also wenn man halt mal jemand anderen getroffen hat, der auch schwarz war, dann grüßt.
Ich mache das heute auch noch. Ich nicke zu und mit meinem Nicken sage ich, ich weiß, was bei dir los ist. Und die sagen dann auch, also nickend, I know you know and we know. So.
So, das ist immer noch wieder diese Selbstversicherung. Wir sind hier in der Minderheit und I got your back oder was halt.
Ja, genau. Eher so dieses so Anerkennen des anderen, glaube ich. Einfach nur dieses, ich sehe dich, wir sehen uns als der wir sind. Vielleicht interpretiere ich da gerade unfassbar viel rein, aber von meiner Warte aus ist es so.
Ja.
Das ist echt interessant. Und lustigerweise ändert sich das, wenn mit Afrikanern, die, also Menschen aus Subsahara-Afrika, ja, die später herkommen, schon als Erwachsene, wo ich dann auch oft das gehabt habe, wo ich denen so zunicke, so quasi, yeah, I know, und die so quasi, was willst du? Ich kenne dich nicht. Ja. So.
Nee, der hat mich angemacht.
Ja, gar nicht aggressiv, sondern eher so, hä? Wir kennen uns nicht. Und das fand ich ganz witzig. Und als ich das dann gemerkt habe, habe ich mir gedacht, ja, dann war
ist
mein...
Was passiert?
Und vor allem war mein Gedanke, dass man dieses sich begrüßen macht, weil man das Gefühl hat, man kennt sich, weil man die ähnlichen Sachen durchlebt hat, hier in dem Land aufzuwachsen. So, das war dann wohl doch gar nicht so aus der Luft gegriffen.
Wir müssen jetzt einfach mal zu unserer nächsten Kategorie. Oder willst du noch was dazu sagen?
Ich wollte noch eine Sache dazu sagen, weil ich eigentlich also total diese Aufbruchsstimmung teile. Ich aber das Gefühl habe, so wie bei Sexismus und Rassismus haben ja ganz häufig ähnliche oder Schnittstellen, dass es noch immer fehlt an diesem Bewusstsein, was Alltagsrassismus und Alltagssexismus eigentlich ist. Also schick die Alte mal, die holt schnell einen Kaffee oder der kann bestimmt schnell laufen oder super tanzen, dass es da halt schon anfängt. Und ich habe das Gefühl, dass das in vielen Köpfen noch nicht angekommen ist und dass eben da eben auch sowohl die Männer für die Frauen eine Lanze brechen müssen, als auch eben Weiße für People of Color.
Ja, ich unterschreibe es und würde es nur anders ausdrücken, glaube ich, weil ich finde, dass es gibt nur einen Kampf. Also ich kann nicht gegen Rassismus kämpfen und den Kampf für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau links liegen lassen. Das geht nicht. Ich kann auch nicht die Inklusion von Menschen mit Behinderungen auf der Seite lassen und sagen, nee, ich bin ja schon aktiv. Ich mache hier gegen Rassismus, mache ich. LGBTQ, ja, nee, das ist ja nicht meins. Mhm. Ich mache nur, das geht nicht. Also es gibt für mich nur einen Kampf und das ist so wichtig und gut. Und ich glaube eben, dass man das weniger über dieses Lanze brechen, sondern mehr über dieses, man muss anfangen, und da schließe ich mich ein, immer zuzuhören, wenn ein Mensch aus einer anderen Lebenswelt berichtet, die man selber nicht kennt. Mhm. Und da muss man einfach zuhören und sagen, ja, weil man kann es nicht vergleichen mit eigenen Erfahrungen. Wenn mir jetzt eine Frau sagt, hey, diese Situation war für mich so und so, und ich dann sage, wenn zum Beispiel, die ist nachts nach Hause gegangen und hat sich unwohl gefühlt und hatte Angst und da sind zwei Laternen noch kaputt und deswegen ist sie jetzt total sauer und schreibt an die Stadt, weil das eine Frechheit ist, weil das schon ein halbes Jahr ist. Und ich als Mann sage dann, jetzt führe dich halt nicht so auf, chill halt, was ist denn los, zwei Laternen und so. Dann bin ich ein völliger Volltrottel, weil ich mir nicht mal die Zeit nehme zu sagen so, ich glaube, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das ist in anders. Und auch nicht jede Frau ist ja gleich. Weißt du, eine andere Frau wird sagen, pff, für mich überhaupt kein Problem, ich mache MMA, ich hau die um, wenn die kommen. So. Und das hab ich tatsächlich gelernt in dem Befassen mit Alltagsrassismus, dass genau wie du sagst, die Schnittstelle voll die gleiche ist, weil man eine Sensibilität entwickeln muss für Lebenswelten, die man nicht kennt, und zuhören muss und aufhören muss, es mit dem eigenen zu vergleichen. Männer müssen aufhören, Frauen zu erzählen, wann sexuelle Belästigung anfängt. Das ist völliger Wahnsinn. Das ist auch diese ganze MeToo-Debatte, wo dann auch Leute in meinem Umfeld gesagt haben, ja, jetzt kann man gar nichts mehr zu Frauen sagen. Wo ich gesagt habe, sag mal, spinnst du? Wie redest denn du mit Frauen, dass du so einen Satz überhaupt sagen kannst? Entweder hast du ein Problem damit, dass du nicht mehr ein Arsch sein kannst, ja. So, oder du checkst gar nichts. Dann musst du dich hinsetzen und zuhören. Ja. So, und ich glaube eben gerade diese Individualität, also das Sexismus ist super individuell. Sagen wir so, eine Frau, die classically handsome considered wird, so, also weißt du, die so diesem klassischen hübschen Bild, was von Medien oder so propagiert wird, so entspricht, die erfährt anderen Sexismus als eine Dame, die dem nicht entspricht. Ja. So. Bei Rassismus ist dasselbe. Ein großer, breiter, dunkler Mann erfährt einen anderen Rassismus als eine kleinere, dunkelhäutige Frau. So, und das muss man wissen. So. Genauso ist der Feminismus muss ja auch, wir müssen ja alle unsere Sinne schulen. So. Ich habe immer gedacht, hey, ich bin ja super sensibel, weil ich setze mich ja mit Rassismus auseinander. Ich kann ja auch gar kein Sexist sein, allein schon wegen meiner Mama. Ich bin ja voll so, ich habe ganz viele weibliche Vorbilder. Aber ich bin halt ein Typ. Ich habe auch Privilegien, die ich als Typ einfach habe. Das ist so crazy. Ich kann eine Motorhaube aufmachen und Leute denken, dass ich was check. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, und das ist so krass, auch bei in der Musik. Da gibt es sehr, sehr viele wirklich krass gute Produzentinnen. So. Nee, halt. Es gibt leider nicht sehr, sehr viele. Aber ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, dass alle die es gemacht haben, also die produzieren und die in dieser Männerwelt sich ihren Platz erkämpft haben und erkämpfen mussten leider, die sind aber alle wahnsinnig gut. Ja. So Mine zum Beispiel. Und die müssen sich auch immer wieder so Blicke und Kommentare geben lassen. So meine Technikerin, die Anna zum Beispiel, die ist auch Sängerin und krasse Tontechnikerin so. Und man erlebt es, wie Leute dann so reagieren auf sie. Weil sie in einem Tätigkeitsfeld ist von Männern, dass da einfach immer noch diese Klischee. Zeit ist vorbei. Ja genau, diese Zeit ist vorbei. So, das ist, es war nie real, dass nur Männer das können. So, nee. Es war nie real. Das ist einfach
nur Zugang.
Genau. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir da an allen Fronten so ein bisschen uns weiterentwickeln, dass das voll gut ist. Sorry, jetzt habe ich voll viel gelabert.
Nee, voll gut. Das war gut. Ich würde mal wahnsinnig interessieren, wenn man jetzt Janis Joplin oder so mal fragen könnte, wie das eigentlich zu ihrer Zeit war.
Ich glaube, es war noch viel krasser. Also, da gibt es, welche Doku war das? Es gab über eine Musikerin aus diesen späten 70ern, frühe 80er, gab es so eine Netflix-Doku, die da auch eben erzählt hat, dass die Leute gesagt haben: so, ja, wie, du bist Frontfrau jetzt. Das mit wilder Musik noch. Nee, so, das gibt's nicht. Ja. So, weil es gab es nicht. Und dass genau die Frauen diesen Satz, das gibt's nicht, weil es das nie gab, so, die das einfach nicht angenommen haben. Die einfach gesagt haben, so, ja, das ist mir egal, was du in deiner Welt kennst, so, ich mach das einfach. Es ist so krass, dass es so viele Heldinnen brauchte, damit wir jetzt diesen kleinen Step weiter sind, so. Und in der Civil Rights Movement ist es dasselbe. Du brauchst so viele große Helden und Heldinnen, die was vorantreiben, damit du so Baby Steps dahinter gehen kannst, ja. So.
Und dann halt auch immer noch in ihren Zeiten, also wie viel Mut ist, ich habe mich damals in unsterblich in Billie Holiday verliebt, weil das für mich halt so, du hast alle Struggles, die man einfach nur irgendwie erleben kann, hast du gehabt. Und du bist aber trotzdem einfach, hast dich nicht kleinkriegen lassen, bist durch diese ganze Gegend getingelt, wo einfach auch noch Rassentrennung und alles. Boah, also so viel Respekt vor dieser Frau und vor dem, was sie geleistet hat, dass, ja, ich fand das immer, also für mich, solche Menschen sind einfach unendlich inspirierend.
Ja, voll.
Gut, inspirierend springen wir jetzt weiter.
Okay. Ja.
Springen wir jetzt weiter in eine andere Kategorie.
Dann nehme ich die Zeit.
Ja.
Zeit. Credibility.
Oh ja.
Also,
ja.
Krass, das ist im Zeitding.
Ja, weil ich hatte, ja. Okay. Weil, also das war ja, im Hip-Hop war das ja lange Zeit. Irgendwie habe ich das Gefühl, Realness, Credibility war irgendwie so, beschäftigst du dich damit noch? Hast du das Gefühl, dass man im Alter, wird man weniger credible als Hip-Hopper?
Also ich glaube ja, wenn man nie kredibel war. Mhm. Dann schon. Also wenn man jetzt quasi der Rapper war, wenn ich dann ein Beispiel sage, so MC Fitti mit 50 auf der Bühne ist weird. Einfach. Ne? Ja. Und nichts gegen Fitti, so super guter Dude, so, aber ich glaube, wenn man selbst ist und das halt immer schon gemacht hat, weil man kein Image wollte, brauchte oder einfach auch die Musik gemacht hat, weil man halt was ausdrücken will, so, dann stellt sich die Frage der Kredibilität gar nicht so. Weil für mich war früher war Credibility ja so auf zwei Waagschalen irgendwie. Auf der einen Seite war, du musst kredibel sein in dem, was du tust. Also alles, was du sagst, muss auch Hand und Fuß haben. So. Du musst wissen, wovon du sprichst. Und da geht es nicht mal um dieses Straßending, dass die Leute jetzt sagen so, du kannst nur von Straße erzählen, wenn du Bescheid weißt. So. Sondern einfach, dass du du selber bist, dass du was erzählst, was weitergibst und so. Und das alles eben Hand und Fuß haben muss. So. Und auf der anderen Seite ist man nur kredibel gewesen, wenn man das, was man sagt, tut und macht, in einem Rahmen gemacht hat, der von dieser Hip-Hop-Community als kredibel angesehen wurde. Mhm. Also Boom-Bap-Beats und Sample-Ding, sobald es irgendwie poppiger geworden ist, waren die Leute schon so, nee, das ist nicht mehr cool. Nicht okay. Genau, das ist nicht mehr real. Und das habe ich früher, das hat mich krass genervt. Hat mich krass genervt, weil ich halt musikalisch einfach immer schon breiter aufgestellt war. So, und da bin ich froh, dass es jetzt in dieser, also es ist schade, dass die Rap-Community oder die Hip-Hop-Community quasi die Kredibilität des Inhalts geopfert hat dafür, dass sie jetzt musikalisch so breit aufgestellt sein darf. Das ist so, finde ich, ein bisschen schade.
Ja, weil Hip-Hop ist jetzt halt einfach die Musikkultur, die alles prägt. So.
Ja,
also
ja,
das ist die Entwicklung der letzten 20 Jahre, also wenn man sich das mal überlegt, was da passiert ist, ist es schon krass. Also der Einfluss, aber das ist ja auch wieder, da kann man wieder zurück zum Rassismus, weil es ist ja auch irgendwie ein Cultural Appropriation Ding, dass jetzt sich, also der Hip-Hop so entfernt wurde von dem, was es eigentlich ist, aber nicht mehr, ja, dadurch jetzt irgendwie Kapital auch von vielen rausgeschlagen wird, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben.
Total. Also da gibt's auch, gab's eine ganz super Diskussion eigentlich mit Flair, der auf Instagram so einen rassistischen Witz gemacht hat.
Was hat er gesagt?
Ich möchte es gar nicht wiederholen. So hat auf jeden Fall die N-Bombe auch gedroppt. So. Nee. Und aber innerhalb eines Witzes so. Und hat es gepostet in seiner Story. Und dann hat, ich glaube, den Witz hat sogar nicht er erzählt, sondern sein Kumpel. Mhm. So. Und dann wurde halt darauf reagiert von einigen schwarzen Rappern, die auch schon mit ihm zusammengearbeitet haben und haben gesagt so, hey, wie kannst du das machen so? Dass du das im Studio machst, ist eine Sache, dass du das auf Instagram hochlädst und deinen, was weiß ich, wie viel tausenden Fans zugänglich machst, das ist was anderes, das ist ein Statement. So.
Ja.
Und dann hat Flair als Umgang mit dieser Situation gesagt so, zu den Leuten, die ihn kritisieren, jetzt passt mal auf, kein anderer weißer Rapper hat euch mehr unterstützt als ich. So, was wollt ihr jetzt? Das war nur ein Witz, ist doch alles gar nicht so schlimm. Und diese Haltung.
Da ist der Kern.
Genau, absolut. Und das Krasse ist, dass man da gesehen hat, da ist ein Mensch, der ist im Hip-Hop aktiv, der lebt eine schwarze Musikkultur. Ja. So. Und trotzdem
verdient er sich damit eine goldene Nase.
Genau. Und trotzdem ist dieses Überlegenheitsgefühl, was wir vorher kurz hatten, so tief in dem drin, dass es Normalität ist. Dass er sieht, so von seiner Warte aus so, es ist so gönnerhaft, wenn er andere schwarze Rapper.
Du darfst auch was von meinem Hip-Hop haben.
Genau. Und das fand ich so krass, weil das gezeigt hat, wie es nicht mal hilft, wenn Leute sich innerhalb von schwarzen Kulturen bewegen, dass es dieses Privileg aus ihnen rausnimmt. So. Das ist so groß und steckt so tief, dass die Menschen das als Normalität erleben.
Es ist ja auch eine krasse Sache. Also ich meine, wenn man jetzt als weißes Mädchen, so wie ich, mit Hip-Hop aufgewachsen ist und halt auch nicht unbedingt nur deutschen Hip-Hop gehört hat, sondern ich habe meistens amerikanischen gehört, Gangster-Rap auch. Und da ist es halt eigentlich sehr, sehr viel, dieses N-Word. Und ich erinnere mich auch, dass ich das eine Zeit lang mitgesungen habe. Ja. Und irgendwann erinnere ich mich, dass mir aufgefallen ist, hey, ich kann das nicht mitsingen. Und wie komisch muss ich das anfühlen in der Gruppe jetzt, wenn man als Schwarze auf ein Konzert, ein Hip-Hop-Konzert geht und 20.000 weiße Menschen schreien, hey, who's that nigga in charge? Und dann und da fängt dann so ein Gedankenprozess an, was auch ganz, ganz interessant war, weil ich nämlich auch als erstes das Gefühl hatte, mir wird was weggenommen, weil wieso darf ich denn das nicht mitsingen, wenn das doch alle mitsingen? Ja. Aber ja, da muss man sich halt einfach rauszoomen und sagen, koloniale Strukturen, das Wort haben die Weißen irgendwann mal aus einem Grund erfunden und ja, ist auch problematisch, dass es Schwarze untereinander weiterverwenden, finde ich.
Finde ich auch. Ja, finde ich, also das finde ich, können wir nicht beurteilen, weil wir sind nicht aus der schwarzen Community in den USA. Also genau. Ich finde, geschichtlich macht das für die Sinn. Es ist auch ein Coping-Mechanismus, dass du sagst, das Wort, das mich entmenschlicht hat, nehme ich her und sage meinem Gegenüber so, das ist für mich ist dieses sich gegenseitig so zu nennen, wie das Zunicken auf der Straße. Ja. Die sagen damit so, ich weiß, was du erlebt hast, so wir sind in diesem Falle gleich so. Und ich fand's krass, dass Richard Pryor, der Comedian, der hatte das ja auch immer in seinen Acts drin. Der hat das Wort die ganze Zeit gesagt und ist dann nach Afrika gegangen, nach Subsahara-Afrika, ich glaube, er war in Ghana und hat gesagt, so er kann das jetzt nicht mehr sagen. Weil er hat Schwarze getroffen, die nicht. Das waren keine N-Wörter, so. Das ist was anderes. Und dann hat er aufgehört, das zu benutzen. Nachdem er das gesehen hat. Das heißt, selbst, also, bei Schwarzen in den USA ist es, die checken schon, dass das wirklich nur ein USA-Phänomen ist. Und lustigerweise, wir haben ja viel in Westafrika getourt auch, die Menschen dort, die Hip-Hop machen, die nutzen das Wort, also, unfassbar häufig, also weil es für die überhaupt keine Bedeutung hat.
Das ist das Interessante. Da gibt es nämlich auch, habe ich mal einen Sketch von Trevor Noah dazu gesehen, weil der natürlich aus Südafrika kommt und er nämlich auch gesagt hat, so, ich kam in die USA, also jetzt auch auf Deutsch und alle reagierten erschrocken, wenn das Wort Nigger fiel. Ja. Und er sagte, aus dem Kosa Nigger heißt bitte. Und deswegen hat es für ihn diese Konnotation überhaupt nicht. Er kennt allerdings erschrickt jedes Mal, zuckt jedes Mal bei dem Wort zusammen, dass halt die Weißen für die in Südafrika für die Schwarzen verwendet haben. Also es ist einfach auch eine kulturelle, historische, ja, wie ein Wort konnotiert ist, ist natürlich auch geografisch
total zuzuordnen. Also, und ich persönlich, ich finde, weil du auch vorher gesagt hast, so, die sollten es nicht untereinander hernehmen, ich nehme das Wort nicht her. Ich habe früher das auch gemacht, weil ich dachte, das gehört dazu irgendwie. Und bis ich kapiert habe, dass es nicht meine Geschichte ist. Meine Geschichte ist hier in Deutschland und in dem Land, wo ich groß geworden bin, werden beide N-Worte, also Neger und die schlimmere Version, immer nur als von mir als Beleidigung empfunden. So, deswegen will ich das nicht weitertreiben. Und ich sage auch immer, dass man das nicht sagen sollte, wenn man nicht Leute verletzen möchte.
Ja.
So, wie gesagt, ich kann nicht für die Leute in den USA sprechen, weil die eine andere Geschichte haben als ich. Aber ich sage auch schwarzen Menschen hier, wenn die mit mir sind und das Wort droppen, dass ich sage, ey, wenn ich da bin, dann nicht. Mhm. Einfach so.
Nochmal so zu dem Thema Credibility. Also du gibst ja total viel Preis in deinen Texten und alles. Ist es nicht manchmal auch so gewesen, dass du dachtest, eigentlich will ich gar nicht so viel von mir zeigen? Oder hast du das dann eher so wie so eine, keine Ahnung, Mission empfunden, dass du jetzt mit deiner Geschichte und dem, was du erlebt hast, vielleicht was verändern kannst? Oder war es auch mal so, dass du dachtest, nee, eigentlich ist das viel zu privat? Mhm.
Ja, also es hatte ich tatsächlich, wo fange ich an? Ich schreibe die ganze Zeit. Also ich schreibe immer und mache Musik. Das ist, was quasi dann rauskommt auf Alben oder so, das ist ja nur die Spitze des Eisberges. So. Und ich habe irgendwie, für mich ist Musik tatsächlich so, hat so therapeutische Ansätze und es passiert, und es ist bei dem Album auch passiert, dass ein Track, der hätte gar nicht draufkommen sollen, weil der eben so nicht nur persönlich ist, sondern auch aus so einer Phase, ich kämpfe halt mit so depressiven Episoden und das war so gerade am Ende und da konnte ich wieder was machen. Also wer nicht weiß, wie das ist, wenn man in einer depressiven Episode ist, alles ist schwer. Du kannst, also aufstehen ist das Krasseste überhaupt, aus dem Bett rauskommen, dann aus dem Haus rausgehen, ist schwer möglich so, alles ist schwer. Und diese Machtlosigkeit und Kraftlosigkeit, die hat mich so krass wütend gemacht, weil ich gleichzeitig so eine ganz tiefe, es ist nicht Trauer, es ist wie so ein Loch in dir drin, ich habe das immer so versucht zu beschreiben, wenn du als Kind richtig, richtig, richtig krass Scheiße gebaut hast, so. Und du wusstest, jetzt kommt der Moment, du musst es erzählen, du musst es der Mutter halt beichten, so. Das Gefühl, was man da ganz tief im Magen hat, dieses, was dich so richtig zusammenfaltet eigentlich, das hat man, oder ich habe das zumindest in dieser depressiven Zeit, Tag ein, Tag aus und die ganze Zeit. Und das ist wie so ein schwarzes Loch, was alles reinzieht. Und dann war ich am Ende von dieser Episode und kam da gerade wieder raus und habe einen Song aufgenommen, wo diese ganze Wut drin war. Ich habe da in das Mikro reingeschrien und war so, weil ich gerade wieder was machen konnte und überhaupt keine Mucke davor gemacht habe, so. Und dann habe ich das aufgenommen, war so, oh, Gott sei Dank, jetzt ist alles raus, so, das wird nie jemand hören. Und dann war das Album eigentlich auch so grob fertig und dann habe ich einem guten Kumpel, Khalil, so die Sachen gezeigt und der war so, ja, cool. Und dann war ich so, ja, ich zeig dir noch ein Ding, das kommt nicht drauf, aber das ist, das war so eigentlich der Startschuss, weil das war das Erste, was ich machen konnte nach diesem ganzen Scheiß. Und spiele ihm das vor und der sitzt da und sagt, Alter, das bist halt du. Das musst du den Leuten, das musst du da raustun, weil das ist, ich finde mich da drin wieder so. Und wenn ich mich da drin finde, dann finden sich andere auch da drin wieder so. Und das fand ich so, ich habe das verstanden und dann habe ich es mit drauf getan und habe auch gemerkt, das war gut, das drauf zu tun, es war gut auch, das so hinzustellen, weil es ist ein Song über eine Depression, der kein trauriger Song ist, sondern es ist ein fucking wütender Song und der sagt, das ist scheiße einfach, das ist nicht geil und es ist auch nicht romantisch und so, oh ja, und deswegen, es ist einfach fucking scheiße und fucking gefährlich auch und deswegen sage ich, holt's, wenn es euch nicht gut geht, holt's euch Hilfe, Hilfe holen ist kein kleinen Beigeben so. Wir gehen alle so lang den Weg schon ohne Hilfe. Deswegen braucht man sich nicht denken, man ist schwach, wenn man sich Hilfe holt. Im Gegenteil, man war
mega
schon
stark.
Genau. Dann. Und deswegen fand ich das auch wichtig.
Und was hilft dir neben der Musik?
Jiu-Jitsu. Das hilft mir für alles. Brazilian Jiu-Jitsu ist eine Kampfsportart, die ich mache mit allem, was ich bin. So, das ist so Bodenkampf. Kennt ihr das? Mhm. Das ist so ähnlich wie Judo. Nur cooler. Okay, nee, also cooler. Es ist, muss man echt so sagen, Brazilian Jiu-Jitsu ist es ist das Uncoolste, was du machen kannst. Es sieht so uncool aus, da rutschen einfach Menschen aufeinander rum,
ja.
Genau. versuchen dann Dinge zu machen, so. Und, aber für die Psyche und für das eigene Weiterkommen, die eigene Entwicklung ist es unglaublich, weil es gibt wenige Sportarten, die dich ganz oft in Situationen bringen, wo du keinen Ausweg hast und wo du über dieses zweimal Abklopfen auf der Matte die Situation beendest. Das heißt, du kannst dich immer wieder in so Situationen rein begeben und kommst sofort wieder raus. Und das macht, oder das hat mir tatsächlich für das Leben so ein bisschen eine Ruhe gegeben. Dann nehme ich jetzt das, ein Zettelchen
die
aus
dem... Die letzte Kategorie, ja? Sein.
Hausarbeit.
Das finde ich gut.
Caro, das ist meine Frau. Ich versuche jetzt alles so ehrlich, wie es mir nur möglich ist, zu beschreiben. Gut. Das wollte ich nur voraus. Seit ich klein bin, versuche ich tatsächlich in der Hausarbeit in irgendeiner Weise voranzukommen.
Okay, du musstest nicht mithelfen als Kind, oder?
Nee, das ist nicht ganz richtig. Ich habe bei meiner Mom so, wir hatten so eine Phase, wo ich dann so fürs Müll runterbringen und für Geschirr abwaschen und so, so kleine Pfennigbeträge bekommen habe, dass das halt wie so ein Job war. Und ich war so, ich habe gar keinen Bock auf so einen Job. Das war so ein bisschen blöd. Und das Ding ist, ich habe eine sehr hohe Toleranzgrenze, was Unordnung betrifft. Und mein Kinderzimmer war immer, nee, nicht immer, aber mein Kinderzimmer hat so Phasen durchgemacht, die aufeinander aufgebaut haben. Also immer wilder werdende Unordnung. Und ich habe das sehr lange ausgehalten. Und meine Mutter hat dann irgendwann angefangen zu sagen, so, jetzt musst du mir aufräumen, das ist ja der Wahnsinn. Und ich so, ja, das mache ich schon. Und das war nicht gelogen oder das abgetan, sondern ich hatte das wirklich vor, ich werde das machen, sobald auch bei mir die Grenze erreicht ist.
Sobald ich es als unordentlich empfinde.
Genau, ich habe es schon als unordentlich empfunden, aber ich fand es nicht schlimm, weil ich wusste genau auf dem Haufen da hinten, das ist das Spielzeug und da ist das. Also ich habe mich da ganz gut zurechtgefunden. Und vielleicht hat es auch, keine Ahnung, jetzt so hineininterpretiert, vielleicht hat es auch damals mein Inneres halt nach außen wiedergespiegelt, so dass das halt einfach unaufgeräumt war und deswegen das Außen so war wie das Innen und ich mich da aber zurechtgefunden habe. Und meine Mom, bei der war die Grenze aber immer ein bisschen niedriger als meine. Und dann hat sie immer irgendwann den Rappel gekriegt und mein Zimmer aufgeräumt.
Oh.
Und das war, dann kam ich halt irgendwann heim und es ist halt voll aufgeräumt und ich war so, warum hast du das gemacht? Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Und jetzt, und dann, weil ihr Anliegen war immer, jetzt siehst du doch, wie schön es ist, jetzt kannst du ja in Zukunft schauen, dass es schön bleibt. Und das war, natürlich habe ich gesehen, dass es schön ist, wenn es aufgeräumt ist, aber es hat.
Leuchtet dir nicht ein.
Nee, es hat vor allem 3 Tage gedauert und dann war Stufe 1 war schon wieder erreicht und dann Stufe 2, Stufe 3 und irgendwann wieder Stufe Wahnsinn. Aber ich muss dazu sagen, ich war zwar immer unordentlich, aber nie eklig. Ja, aber da bin ich echt, ich bin richtig schlecht. Also ich versuche da die ganze Zeit mir, wie soll ich das sagen, so feste Abläufe zu machen. Also dass ich wirklich sage, okay, das ist jetzt mal so das Gruppentherapie.
Selbst.
Ja, genau. Es ist, also was für andere total leicht ist, ist für mich irgendwie nicht so leicht. Also dieses, dass ich quasi, wenn ich gegessen habe, die Sachen, die ich da benutzt habe, abzuspülen und fertig zu machen, ist für mich voll das große Ding, weil ich habe so zeitmäßig, während ich esse, denke ich schon an das, was ich danach machen muss, bin dann voll froh, wenn diese Essensgeschichte vorbei ist, dass ich jetzt endlich das machen kann und bin so, ja okay, ich räume jetzt schnell das, was in den Kühlschrank muss, in den Kühlschrank und dann bin ich off zu dem, was ich dann machen muss. So. Und es zieht sich so ein bisschen durch ganz, ganz viel durch in meinem Leben. So, also auch die Musikprojekte auf meinem Rechner, die sind genauso wie der Frühstückstisch. So, dass ich so kann, ja,
so das, was brennt, ist irgendwie weggenommen von der Flamme, aber.
Ja, genau. Und dann so, ja, die Skizze passt ja schon einigermaßen. Man kann sich das ja schon so vorstellen. Ich muss ja nur jetzt schon weitermachen und das andere Ding machen. Und wie ich vorher gesagt habe, ich bin kein Zeitmanagement-Chef. So, ich mache einfach viele Sachen, weil mich viele Sachen interessieren und ich glaube, dass tatsächlich in der Hausarbeit mein Weg liegt, um innen auch ruhiger zu werden. Also, dass ich, wenn ich da die festen Abläufe geschafft habe, dass ich immer ein nicht ordentliches, aber ein geordnetes Äußeres um mich herum habe, dass das mir hilft, mein Inneres auch zu ordnen.
Was macht denn deine Frau dann, wenn, also ist das ein Streitthema?
Meine Frau ist genauso wie ich eigentlich.
Aha.
Und das Krasse ist, sie hat sich halt so im Griff und sie muss sich aber so hart zwingen. Das heißt, wenn sie sich zwingt und diesen Eifer aufbringt und sich das schafft, dass das in Ordnung ist und ich komme dann von der Tour heim und brauche 2,5 Minuten, um die
alles
Hälfte der
zerstören.
Wohnung zu vermüllen, dann ist es nicht nur ein Streitthema, sondern das Streitthema.
Ja.
Definitiv. Und ich kann das, wir haben tatsächlich am Anfang immer so aus diesen Dingen halt rausgestritten, so, es soll ordentlich sein, du machst es unordentlich, und ich war halt immer so, ja, aber ich mach das dann schon und ich habe das nie begriffen, bis wir eben irgendwann diesen Talk hatten und sie eben erzählt hat, so, hey, ich kämpfe da, dass ich das überhaupt mache, so.
Ja.
Und wenn ich mich da krass anstrenge, dass ich es überhaupt mache, ich hasse es.
Ja.
Und du strengst dich nicht an, so, you gotta do this shit, so.
Ja.
Und da bin ich jetzt eben auch, seit sie das gesagt hat, bin ich da voll dabei, weil das ist dann wie laufen gehen, wenn man Boxer ist zum Beispiel.
Mhm.
Das kann man hassen oder lieben, so, es ist scheißegal, du musst es machen, so, weil wenn du das nicht machst, dann kommst du nicht weiter, es ist egal.
Ja gut, wir haben immer noch eine Abschlussfrage, weil wir ein Münchner Podcast sind. Was bedeutet München für dich?
Puh.
Kann auch Mark Schwaben sein.
Ja, München ist fast besser, weil es komplexer ist. Mark Schwaben ist einfach so, ich würde nicht mal, vielleicht würde ich doch sagen Heimat. Genau, da komme ich irgendwie, das ist mein Magen.
Nee, das war der Hund.
stimmt. Die Biggie ist ja hier, meine Hündin, und die liegt hinter mir und chillt hart ab, wie es die Bulldoggen tun. Deswegen kann ich da nur zur Bulldogge empfehlen. München ist für mich das ich habe das mal gesagt in einem Interview und I stand by that, ist die einzige Großstadt, glaube ich, in der Welt, die sich versteckt hinter so einem Dorf-Image, die so ein hartes, also München ist einfach ein fucking Dorf, aber es ist halt auch eine Großstadt so. Und in einem Dorf mit so teuren Mieten zu leben, ist echt richtig weird, finde ich. Ich finde es auch krass, dass so dieses Bayerische in München einfach nur noch als so hohle Tradition stattfindet. So.
Komische Folklore, ja.
Ja, genau. Es ist also auch, dass auf der Wiesn alle in Tracht gehen so auf einmal, wo ich mir denke, so hey, als Kids, wo wir Tracht anziehen mussten, so hatten wir gar keinen Bock. Und da war das auch uncool irgendwie. Und jetzt ist es so das Ding. Und Leute sagen, ja, warum hast du keine Tracht? Und ich sage, ja, weil ich keinen Bock habe. Ja, aber du bist doch ein Bayer. So. Oder bei meinem Bruder, da hat auch hat jemand gesagt so, ja, kennst du, so, warum hast du keine Lederhosen? Und dann er so, ja, weil ich das nicht mag. Und dann so, ja, aber dein Bruder hat doch sicher eine. Er so, nee, der hat, glaube ich, auch keine. So, ja, aber dann da muss ich dann nochmal einen echten Bayern fragen. Und er so, hey, wie echter wird's denn noch als in München geboren?
Ja, das ist halt das Bild, aber das ist ja auch das, genau, Kuriose, es ist ja auch das Bild von den Deutschen. Also im Ausland ist es ja auch das Bild von dem Deutschen.
Ja, voll.
Das ist ja
super, so was
skurril. Weird.
Aber das ist eben München für mich. Ein total, also an der Oberfläche super, super oberflächlich und sehr ekelhaft. Also dieses ganze Bussi-Bussi und im Café sitzen und 5,80 Euro Latte saufen und sich dann geil drüber unterhalten, was man als nächstes für ein Project am Start hat. So, das ist für mich das eklige München. Und das geile München ist bei mir in Neuperlach im türkischen Supermarkt stehen und mit einer echten alten Münchnerin darüber zu reden, wie schlimm doch die Sucht des Zigarettenrauchens ist, während der türkische Supermarktbesitzer sagt, das war echt, das war toll. Und das hat keine Rolle gespielt, wo wir alle herkamen. Ich war da mit meinem Kumpel, dem Khalil, der auch das gesagt hat, ich soll den Song draufpacken, ja. So standen wir in diesem Supermarkt. Die Münchnerin, wir alle Münchner, aber der eine mit türkischen Wurzeln, der andere mit tunesischen Wurzeln, ich mit meinen Wurzeln im Kongo, und das hat keine Rolle gespielt. Es ging nur um die Zigaretten. Homsenrauch, Hauptsachenrauch. Und das ist für mich halt das echte München, das ich total gern mag. Und es gibt's auch immer noch, nicht mehr so breit verteilt, aber es gibt diese Orte noch.
Ich wohne am Hauptbahnhof, da gibt's das auch.
Ja, schau.
Und das macht mich so glücklich, ja, wenn man da Pinienkerne kaufen kommt und dann sagt einmal auf einmal ein Sieg zu irgendeinem englischen Tourist, Name haben wir ja in München.
Ja, nee, genau das meine ich. Nicht.
Und da stehst du dann da mit deinen Pinienkernen und denkst dir,
genau,
da bin ich doch.
Genau.
Da kann ich diesen Satz sagen, sonst nicht.
Ja, genau, aber da so, ja, wunderbar. Das möchte ich nur ein Ausrufezeichen dahinter setzen.
Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf Instagram followt. Wir heißen Podcast unter... Nee,
Nahaufnahme.
Nahaufnahme unterstrich Podcast.
Und schon, das ist das Sympathischste überhaupt, ist die eigene Sendung zu promoten und es nicht ganz korrekt zu machen. Es gibt nichts Sympathischeres. Und schon.
Nahaufnahme unterstrich Podcast. Ich kann das.
Genau. Und der Roger hat uns ja, oder beziehungsweise David hat uns eine Playlist mitgebracht. Mhm. Vielleicht möchtest du einen Track, den du ausgesucht hast, die du auf deiner Playlist stehen hast, anmoderieren?
Es ist egal welchen, weil wir auch jetzt darüber gesprochen haben, würde ich den X sogar anmoderieren. Das ist der Titeltrack von meinem Album Über die Natur der Dinge, und wenn man den hört, dann kann man alles das, was wir vorhin gesprochen haben über diese Wut in dieser Episode und dieses auch wahrscheinlich dieses Hin- und Herdenken so, den kann ich eigentlich nicht rausbringen. Und der Khalil sagt, den musst du rausbringen. Das, glaube ich, kann man, wenn man ihn anhört, total verstehen. Und ja, vielleicht sieht man da, wie ich damit umgegangen bin. Und vielleicht haben ja Leute die Möglichkeit, da auch selber ein bisschen was rauszuziehen und mit ihren dunklen Episoden auch besser umzugehen.
Vielen Dank für deinen Besuch und das Gespräch.
Vielen Dank, dass du da warst.
Bitte gerne.
Du warst immer auf meiner Wunschliste und da bin ich jetzt sehr happy, dass du da warst.
Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank für die Einladung.
Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Zu hören auf Spotify, iTunes und Podigee. Im Netz unter nahaufnahme.feuerwerk.de. Ihr findet uns auch auf Instagram, nahaufnahme_podcast.